Ja, danke für die freundliche Begrüßung. Also ich fühle mich schon wie heimkommen. Ich war ja gestern schon mal hier. Ich kenne den Weg hier hoch in den Saal. Also habe ich heute gleich wiedergefunden. Und ja, in meinem Alter, ich bin jetzt auch schon über 50, ich gehöre nicht mehr hier zu den jungen Erwachsenen. Ja. Ich wurde gebeten, 2-3 Takte zu mir zu sagen. Stefan Schmidt, mein Name. Ich kann fast sagen, das war mit die schönste Zeit in unserem Leben als Familie, die 5 Jahre, die wir in Kassel gewohnt haben. Und Freunde von uns haben zwar immer gesagt, also ihr merkt, ich komme aus Süddeutschland, kann ich nicht verbergen, haben gesagt, hey, also Kassel ist das Maximale, also weiter nach Norddeutschland zieht ihr bitte nicht, weil also über Kassel hinaus kommen wir euch nicht besuchen. Und dann haben wir erstmal recherchiert und gesagt, hey, Kassel, hallo Norddeutschland. Schaut nochmal genau auf eurem Globus nach. Ja, 2006 bis 2011 als Familie, das war so die Kleinkindphase unserer Töchter, also eben Familie, Frau, verheiratet. Wir sind dieses Jahr 22 Jahre verheiratet. Unsere älteste Sarah ist 19, unsere jüngste 17, Lea. Und wir haben so ein Hobby, das heißt umziehen. Wir sind schon etwa 10-mal umgezogen. Und also wer Tipps braucht, wenn er mal um Umziehen ist, die Freunde von uns, die sagen, hey, mit euch umziehen macht Spaß, also es wäre mal wieder an der Zeit. Und wir haben unseren Töchtern immer versprochen, dort wo wir jetzt wohnen, in Gechingen, in der frommen Welt, kann ich das so erklären, ziemlich genau zwischen Bad Liebenzell und Eidlingen, also Bad Liebenzell kennt mancher, Liebenzeller Mission, und Eidlingen, Diakonissenmutterhaus, die führen zu Nicht-Corona-Zeiten, so über Pfingsten ein großes Jugendtreffen mit jetzt die letzten Jahre rund 10.000 jungen Leuten durch auf dem Riesengelände. Da wohnen wir jetzt aktuell, aber wir haben unseren Töchtern immer versprochen, dort bleiben wir jetzt nach 10 Umzügen, bis die Schule zu Ende ist. Und das kann man jetzt schon in Tagen ausdrücken und zählen. Unsere Lea macht in 1,5 Wochen das mündliche Abi und dann ziehen wir mal wieder um. Wobei, also wir wissen noch nicht so genau den Termin und wohin, aber wir sind einfach gespannt. Das ist so Schmidt Special, gerade auch was Umzugsführung betrifft, die wir mit Gott immer wieder erleben. Ja, die Zeit. Ja, wir haben uns, meine Frau und ich haben uns kennengelernt in der Pilgermission, hieß es damals noch Pilgermission St. Krishona. Also das heute nennt sich theologisches Seminar in der Schweiz und irgendwie das Pilgerblut ist in uns. Ja. Aber wir sehen auch unseren Dienst als apostolischen Dienst und da gehört es einfach auch dazu, immer wieder mit neuen Menschen in Kontakt, neuen Menschen dienen zu dürfen. Und ich freue mich riesig, dass wir diesen Gottesdienst so feiern können. Wow. Danke, Herr, für dieses Privileg, heute an diesem Ort dich zu ehren, dich zu feiern. Und in deinem Wort sagst du, es bereitet dir Freude, uns Gutes zu tun. Und jetzt, du bist da, du hast uns schon so beschenkt in diesem Gottesdienst mit so viel Gutem. Und Herr, bleib du dran, weil es deine Art und dein Wesen ist, uns Gutes zu tun, auch weiterhin in diesem Gottesdienst. Du tust jedem Einzelnen von uns genau, punktgenau, so viel Gutes, auch jetzt. Danke, Herr. Amen. Wer bin ich? Also nicht, wer bin ich habe ja ein paar Sätze zu mir gesagt, sondern was würdest du ganz spontan auf diese Frage antworten? Wer bin ich? Also wer bist du? Was macht dich aus? Vielleicht denkst du dabei zuallererst an eine berufliche Identität. Ich bin Dachdecker, Maschinenschlosser, Krankenschwester, Ingenieur, Sachbearbeiter, Erzieherin, Busfahrer, Lehrerin, Rentner. Oder an deine Rollen im Alltag. Ich bin Ehepartner, Mutter, Vater, Kollege, Nachbar, Kassenpatient, Elternbeirat, Gemeindeleiter. Ja, das ist ja ganz vielfältig, unsere Identität. Oder die jungen Leute, ihr jungen Leute. Ich bin Schüler, großer Bruder, kleine Schwester, Klassensprecher, Klassenclown, beste Freundin, Instagrammer, Abwehrspieler und was kann man noch alles sein? Was macht deine Identität aus? Oder ist es die 9-stellige Kombi aus ganz unterschiedlichen Ziffern? Ich weiß es nicht, ob du es auswendig drauf hast. Also nicht nur Ziffern, sondern Buchstaben und Ziffern. Bei mir steht Identity Card, also Personalausweis. Ich lese euch jetzt nicht alle vor. L90 und dann geht's weiter. Ist das meine Identität? Ist das deine Identität? Steht ja Identity Card drauf. Biologisch gesehen ist das unser Wert. Wir Menschen bestehen aus 65% Wasser. Krass, oder? So eine Schwabbelmasse. 65% Wasser, 20% Eiweiß, 10% Fett, beim einen mehr oder weniger, 4% Mineralstoffen und 1% Kohlenhydraten. Wer schnell mitgerechnet hat, 100% biologisch gesehen. Ist das meine, deine Identität? Wohl kaum. Wer bin ich? Wer bist du? Meine Eltern waren noch sehr jung. Meine Mutter gerade mal 18 und mein Vater 22. Genau genommen bin ich nur der Ausrutscher einer einzigen Nacht. So erzählt mir vor einiger Zeit ein junger Mensch. Der Ausrutscher einer einzigen Nacht. Wer wollte es dieser Person verübeln, im Laufe ihres Lebens nie so recht zu wissen, wer bin ich denn? Was macht mich aus? Ausrutscher, irgendwie Pech, so. Man kann seine Identität auch vom Mangel her definieren. Ich bin arbeitslos. Ich bin Mobbingopfer. Ich bin überschuldet. Ich bin Asthmatiker. Du hast vielleicht Asthma, aber das ist nicht deine Identität. Aber wie schnell drücken wir das tatsächlich so aus? Ich bin. Und sehen darin unsere Identität. Oder, wenn ich richtig recherchiert habe, 1982 kam ein Lied auf den Markt, den christlichen Markt. Ich bin nur einer von Millionen im Telefonbuch. Könnt ihr euch noch an Telefonbücher erinnern? Die ja, damals schon gelebt haben, 1982, so Papier, so dicke Bücher. Ist das meine Identität? Heute bei Google gibst du den Namen ein. Einer von Millionen, Milliarden. Vielleicht leiten auch dich bei der Frage nach deiner Identität folgende drei Aspekte. Ich bin, was ich tue. Ja, ich bin, was ich tue. Ich fühle mich gut, wenn ich etwas leiste. Das wird in unserer Leistungsgesellschaft entsprechend honoriert. Wenn man sein Jahreszeugnis gut nach Hause bringt, in der Schule. Wenn ich wieder ein leckeres Essen auf den Tisch bringe, wenn ich mein Projekt so rechtzeitig realisiere, dass mein Vorgesetzter damit zufrieden oder vielleicht sogar überrascht ist, wie jetzt schon. Wow, wenn ich Erfolge erziele. Was aber, wenn ich nach einer Niederlage vom Platz gehe? Ich traf mich kürzlich mit einem ehemaligen Fußballspieler des FC Bayern München. Ich denke, FC Bayern kennt man auch in Hessen. Also ein Verein, der relativ gut spielt, so tendenziell. Immer wieder mal gewinnt und so. Und er erzählt mir, weißt du, mit Siegen konnten wir alle gut umgehen. Also nach dem Spiel in der Kabine. Mit Siegen konnten wir alle gut umgehen. Da war echt Party, da war Stimmung in der Kabine. Doch auf Niederlagen, so wörtlich, hatte uns keiner vorbereitet. Auf Niederlagen? Warst du in deinem Leben, vielleicht auch in deiner Zeit nach deiner Entscheidung für Jesus, auf Niederlagen vorbereitet? Dass auch das nicht ausbleiben wird, auch als Kind Gottes, als Sohn, als Tochter Gottes? Ich bin, was ich tue. Wenn ich etwas leiste, wenn ich gefragt und angesehen bin, wie schnell wird unser Leben, auch unser frommes Leben, zur Leistungsschau? Ich bin, Und wir leiten unsere Identität davon ab, was ich tue. Bin ich, was ich tue? Eine zweite Antwort könnte lauten, ich bin, was andere über mich sagen. Es ist erstaunlich, wie sensibel wir dafür sein können, was andere über uns sagen. Vielleicht erinnerst du dich daran, so die letzten Tage, eine Situation, was andere über dich gesagt haben. Denkst, oh, das hätten sie sich sparen können. Oder, hey, sehr cool, dass mir das endlich mal jemand sagt, wie lieb er mich hat, wie er mich schätzt. Der christliche Buchautor Henry Nouwen beschreibt in einem seiner Bücher folgendes Erlebnis. Als ich einmal vor vielen Leuten sprach und alle schienen gut zu finden, was ich sagte, stand ein Einzelner auf und rief, ich finde, sie reden Unsinn. Das war das Einzige, so schreibt Nouwen weiter, was ich später von diesem Tag in Erinnerung behalten habe, diesen einen Kritiker. Ich war so zornig auf ihn, ich hätte am liebsten irgendetwas gegen ihn unternommen. Ich hatte Angst, dass am Ende jeder das denkt, was er gesagt hat. Ich bin, was andere über mich sagen. Kennst du das? Was andere über uns sagen, was sie kritisch anmerken, geht manchmal durch Mark und Bein, erschüttert im Leben. Kann den Boden unter den Füßen entziehen. Aus dir wird nie was. Einmal gehört, vielleicht in ein sensibles Kinderherz hineingesprochen. Ich bin nur der Ausrutscher einer einzigen Nacht. Ich bin, was andere über mich sagen. Erzählt mir kürzlich jemand, ein Mathelehrer hat gesagt, du kannst nicht logisch denken. Also ihr Mathelehrer hier im Raum sagt so etwas bitte nie einer Schülerin oder einem Schüler. Für die Person war das Mathe aus. Ich bin mit dieser Person 22 Jahre verheiratet. Hey, die kann sowas von logisch denken. Aber es hat ihren Weg gebraucht, das wieder abzulegen und das wieder abzuschütteln und andere Erfahrungen zu machen. Du kannst nicht logisch denken. Fatal, oder? Bin ich, was andere über mich sagen, Festlegungen, die über uns ausgesprochen wurden? Natürlich, Komplimente gehen runter wie Öl. Auch das gibt es, was andere über uns sagen, was gut tut. Wir fühlen uns gut, wenn andere uns loben. Loben zieht bekanntlich, wow, nach oben. Doch wie kann der Absturz tief sein, wenn wir am Reden anderer so, ja, gefällt mir oder naja, oder eben auch nicht, unsere Identität festmachen? Ich bin, was andere über mich sagen. Und das sind ja auch wir Christen nicht ganz frei davon. Vielleicht ein banales Beispiel, aber wie reden wir im Moment über unsere Nationalmannschaft, über Jogi Löw und andere, wo wir mitbekommen, wie es die bringen oder nicht mehr bringen oder wie schnell sind da auch wir, vielleicht auch hier in den eigenen Reihen daran, eben nicht so sehr ins Lob einzustimmen, sondern in die Bewertung, in die Abwertung, Verurteilung. Bin ich an das, was andere über mich sagen, das, was ich tue, was andere über mich sagen oder die dritte Antwort könnte lauten, ich bin, was ich habe. Klar, was ich habe. Ich komme aus dem Land der Schaffe-Schaffe-Häusle-Bauer. Ich bin, was ich habe. Gestern im Resilienzseminar habe ich davon berichtet, da gibt es diesen Spruch, den kennt ihr vielleicht, ohne Fleiß keinen Preis. Oder erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und dann fühlt es sich so an, als würde die Arbeit nie enden. Das Vergnügen stellt sich gar nicht ein. Ich bin, was ich mir erarbeitet habe, was ich habe. Ein wunderschönes Haus, eine tolle Wohnung, schicke Kleider, nette Freunde, gute Beziehungen, eine Familie, auf die ich stolz sein kann. Also eben nicht nur Materielles, was ich habe. Kinder, die gut geraten sind, Eltern, mit denen ich mich sehen lassen kann, das neueste iPhone, 3000 Facebook-Freunde, 700 Follower auf Instagram und, was ich habe. All das gibt ein Gefühl des Wohlbefindens. Aber sobald man diese Kontakte oder Dinge verliert, merkt man auf einmal, wie abhängig man vielleicht davon war. Wie schmerzvoll es ist, etwas oder jemanden zu verlieren. Eine gute Freundin, die sich abwendet. Du dachtest immer, hey, wir gehen echt durch Pech und Schwefel miteinander. Wenn der neue Wagen beim Einparken die erste Schramme abbekommt. Ah, hätte nicht sein müssen, was ich habe, ist heiligs Blechle, sagen wir im Schwobeländle. Wenn der sicher geglaubte Arbeitsplatz nach der Kurzarbeit vielleicht wegrationalisiert wird. Wenn die Insolvenz droht. Ich habe gestern erzählt von einer Situation, es hat mir eben geholfen, das ins Hessische zu übersetzen. Im Schwäbischen sagt man, also da hat es mich beruflich so verrädelt. Und gestern war so ein Stichwort, ich weiß nicht mehr, wer es sagte, die Übersetzung, vielleicht kann der nochmal mithelfen. Ja, so irgendwie so durch den Fleischwolf gedreht oder an die Wand gefahren. Oder die Situation war die, war anders geplant, war damals von unserem Wegzug hier aus Kassel, den wir seither immer wieder bedauert haben, nach 8 Monaten in einem christlichen Unternehmen per Auflösungsvertrag, also eine ganz krasse Geschichte, in die wir da hineingeraten sind, Job weg und für uns beide, meine Frau und mich, Wohnung weg, es war eine Dienstwohnung damit verknüpft. Und wir haben auf unserer Homepage kürzlich einen Blogbeitrag geschrieben mit dieser Überschrift. Job weg, Wohnung weg, Würde weg. Ich weiß, wie es sich anfühlt, arbeitslos zu sein. Im Coaching, bin ja als Coach, Stress, Burnout, Resilienz-Coach und vor allen Dingen mit Führungskräften, weil ich es liebe, in Menschen zu investieren, die Verantwortung für sich und andere übernehmen wollen. Und dann sitzt einer vor mir und sagt, hey, ich habe echt Schiss, dass ich arbeitslos werde. Und wenn ich ihm erzähle, ich kenne und weiß, wie es sich anfühlt, wenn es tatsächlich so weit kommt. Und ich merke, dass da plötzlich Menschen sich öffnen und wie Angst auch weicht. Job weg, Wohnung weg, Würde weg. Bin ich, macht meine tiefste Identität aus, was ich habe? Wir leben oft so, auch wir Christen, als wären wir das, was wir tun. Der Job und jenes Pöstchen in der Gemeinde. Was die Leute über uns sagen. Wow, also auf den ist echt Verlass. Also wenn du jemanden finden willst, der auf jeden Fall Ja sagt, dann musst du auf die zugehen. Oder was wir haben. Nicht nur materiell, das kann Bibelwissen sein, dass wir im Hauskreis die anderen so dermaßen beeindrucken. Wow, wir können die Bibel vorwärts und rückwärts auswendig. Krass. Doch wenn das die tragenden Säulen unseres Lebens sind, dann stehen wir auf ganz schön wackeligen Beinen. Nämlich, solange bei diesen 3 Begriffen oder in diesen 3 Bereichen Ruhe ist, empfinden wir, wow, heute ist ein guter Tag. Doch wenn in diesen Bereichen etwas missglückt, dann wird es ein schlechter Tag. Und daraus kann sich ein Lebensmuster entwickeln. Unser ganzes Leben, das sich dann von genau diesen 3 Maßeinheiten bestimmt. Als Jesus getauft wird, stieg er aus dem Wasser, eine Stimme rief ihm laut zu, du bist Identität, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und das erlebt Jesus nicht nur in diesem Augenblick, sondern, ich habe so den Eindruck, dann, wenn er es besonders wieder nötig hat, wie wenn der Vater nochmal doppelt unterstreicht, guck mal, und das gilt immer noch, du bist, bei der Verklärungsgeschichte beispielsweise, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und diese Zusage Gottes begleitete alles, was er sagte und tat. Wo immer er hinging, was immer er redete, er wusste um die Stimme des Vaters und vielleicht hat ihm in seiner Zeit mit dem Vater, der Vater ist immer wieder auch ihm in Erinnerung gerufen. Schau, Jesus, du bist mein geliebter Sohn, du bist es. Die Menschen liebten ihn und sie hassten ihn. Sie klopften ihm auf die Schulter und sie spuckten ihm ins Gesicht. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal, ja gut, Corona-Zeit war auch eine blöde Zeit, um jemanden anzuspucken, aber wann dich vielleicht das letzte Mal jemand angespuckt hat, dich so erniedrigt hat. Während sie Hosianna riefen, applaudierten sie und kurz darauf brüllten sie wie aus einem Munde, kreuzige ihn, weg mit dem Jesus. Aber was immer geschah, er wusste, ich bin der geliebte Sohn. Das ist die Wahrheit, was immer die Leute sagen. Und bevor Jesus anfing, öffentlich zu wirken, wollte ihm genau dieses Wissen, diese Identität der Teufel entziehen. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Geschichte, die Versuchungsgeschichte nach Matthäus 4. Und genau in diesen drei genannten Bereichen und Punkten hat ihn der Teufel versucht. Er fordert ihn auf. Erstens, beweise mir, dass du Gottes Sohn bist. Verwandle Steine in Brot. Zeig, dass du das kannst. Vollbringe es. Tu es. Mach es. Jesus, bist du das, was du tust? Dann zeig es. Zeig es, dass du dieser geliebte Sohn bist, sollte Gott gesagt haben. Zweitens, spring vom Tempel herab und alle werden dir zujubeln. Hat noch keiner gemacht, zumindest nicht lebend. Also nicht lebend angekommen unten. Alle werden dir zujubeln, wenn dich die Engel auffangen werden. Die Menschen sollen groß von dir reden. Nicht nur groß von dir denken, groß von dir reden. Glaubt ihr nicht auch, dass das auch zunächst auch reizvoll war? Alle werden mich in den Himmel jubeln. Und drittens, knie vor mir nieder. Und ich werde dich belohnen, sodass du reich wirst. Über Finanzen und Vermögen, lieber Jesus, musst du dir zukünftig keine Gedanken mehr machen. Ich werde dir alle Schätze dieser Welt zukommen lassen. Und Jesus sagt nein. Nein und nochmal nein. Jesus weiß, ich bin Gottes geliebter Sohn. Ich bin. Ist ja krass, im Englischen, ihr kennt alle wahrscheinlich so To-Do-Listen, also sozusagen, jetzt mach endlich, also so To-Do oder das sollte noch getan werden. Die einen haben es auf dem Handy, die anderen am Kühlschrank hängen und wenn beides nicht, dann doch im Kopf. To-Do. Im Englischen ist es spannend, das Verb to be, also sein, ist das wichtigste Verb der englischen Sprache. Nicht to do, sondern to be, sein. Als der sogenannte verlorene Sohn, ihr kennt die Geschichte bestimmt, also der Jüngere, zu seinem Vater zurückkehrt, belastet ihn seine Schuld. Und er formuliert ja unterwegs schon, so und so will ich dem Vater begegnen. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin Identität. Ich bin nicht mehr wert. Wenn man einen Buchstaben anfügt, würde das heißen, ich bin nichts mehr wert. Ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Ich habe meine Würde als Sohn verspielt. Der Vater entzieht ihm seine Würde. Jedoch nicht. Er macht ihm deutlich, das geht gar nicht. Dein Wert, deine Identität liegt darin, dass du bist. Nämlich, du bist und bleibst mein Sohn. Und für uns, du bist und bleibst Kind Gottes, Tochter Gottes, Sohn Gottes. Du lehnst dich vielleicht gerade innerlich zurück und denkst, ja, mach einen Haken dran, kenne ich alles, alles bekannt. Jo, Sohn, Tochter, Gottes, alles im grünen Bereich. Fängst dich vielleicht gerade an, gedanklich zu verabschieden, wenn das so sein sollte, dann lade ich dich ein, auf folgende Frage, nicht nur rhetorisch, sondern mir tatsächlich auch eine Antwort zu geben. Aber alle anderen dürfen auch mitmachen. Nämlich, was macht Gott nachts? Was macht Gott nachts? Er ruht. 7,5 Stunden. Wäre so ideale Schlafenszeit, zumindest für uns Menschen. Ach so, ja stimmt, stimmt, die haben ja dann nicht Nacht. Danke, Frau Lehrerin. Hat noch jemand eine Idee? Er ruht oder und kümmert sich um die andere? Wie? Okay, dann, wenn er doch wieder Wachphasen hat, spricht er uns. Ja, in unsere Träume. Ach, schläft nicht. Krass, gell? Können wir uns gar nicht vorstellen. Mach einen Menschen depressiv, sagte mal jemand. Ich sag bei einem Seminar, wie? Hey, was, das kann doch nicht das Ziel sein. Entzieh ihm 3 Tage und Nächte den Schlaf. Dann wird der, der so ausgeglichen ist wie sonst wer oder was. Ja, das funktioniert bei uns Menschen nicht. Da ist Gott ganz anders. Er schläft nicht, schlummert nicht. Da gibt's kein Powernap oder so irgendwas. Er schläft und schlummert nicht. Ja, wir sind Menschen. Das können wir gar nicht denken. Ja, was macht er denn nachts? Ja. Aha. Genau. Es ist spannend. Da heißt es in den Klageliedern, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Gottes Barmherzigkeit, also Gott macht nachts Barmherzigkeit, weil sie jeden Morgen wieder neu ist, steht uns jeden Morgen wieder neu zur Verfügung. Ist jetzt vielleicht theologisch nicht ganz so korrekt, aber, hallo, hier steht, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Zumindest, also so, das, was wir als Morgen empfinden, wow, egal wie der gestrige Tag verlief, egal, wo du vielleicht auch heute Nacht irgendeinen Mist gebaut hast, alle Morgen neu, Herr, deine Barmherzigkeit hier barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, ist alle Morgen neu. Gott macht nachts neue Barmherzigkeit für dich und für dich und für mich und für alle. Gottes Barmherzigkeit und Gnade ist sein Entschluss und nicht mein oder dein Verdienst. Er ist es, der Barmherzigkeit macht und der Barmherzigkeit zur Verfügung stellt. Das war vorhin im Wochenspruch. Schlag den zu Hause nochmal nach. Da ging es um diese Gnade, um diese Barmherzigkeit Gottes. Das heißt doch, wenn du weißt, wer du bist, weißt du auch, was du zu tun hast. Also doch wieder tun? Moment, Identität, Kind Gottes. Wenn du weißt, wer du bist, von Gott mit Gnade und Barmherzigkeit überschüttet, dann weißt du auch, was du zu tun hast. Also doch wieder tun? Ja, aber nicht mehr diese Werkgerechtigkeit. Ich muss tun, um zu, damit mich die anderen mögen. Du bist oder ich bin, was ich tue. Also, oder gar den Himmel verdienen. Ich weiß noch, eine ältere Dame in der Gemeinde, in der wir gedient haben, die irgendwann sagte, ich hoffe, es reicht. Kennst du das auch, solche Augenblicke? Ach Herr, ich hoffe, es reicht. Oder wir haben in unserer Jugendzeit ein Lied gesungen, nimmst du mich noch einmal an, Herr, ich habe so viel getan, gegen deinen Willen, gegen deinen Plan. Also die Vorstellung, okay, irgendwann ist Schluss, dass Gott sagt, nee. Also das mit der Identität, also Kind Gottes, ich habe mich bei dir einfach, Entschuldigung, ich habe mich vertan. Also so ein Typ wie dich, das, also Barmherzigkeit, okay, aber bei dir ist jetzt echt Ende. den Himmel uns zu verdienen. Nein, das Thema ist erledigt. Für uns als Kinder, als Söhne, Töchter Gottes ist das Thema erledigt. Du musst da nicht mehr ständig herumeiern. Bin ich gerettet? Bin ich unter der Gnade? Kann ich aus der Gnade fallen? Nein, das biblische Zeugnis, weil Gnade nicht dein oder mein Entschluss ist, sondern Gottes Entschluss. Stellt euch ein Schmetterling vor, vielleicht so euren Lieblingsschmetterling. Ich glaube, es gibt 140.000 verschiedene Schmetterlingssorten, also ganz viele. Stellt euch vor, also von der Raupe so aus dem Dingsbrei hier, grauen Dingsbrei heraus, aus in einen wunderschönen Schmetterling. Und jetzt irgendwie dumm gelaufen, er macht einfach mal wieder einen Zwischenstopp auf dem Misthaufen. Wird er in dem Augenblick wieder zur Raupe? Blödes Beispiel, oder? Natürlich nicht. Hallo. Du kannst nicht aus der Gnade fallen. Als neugeborener Schmetterling sozusagen. Die Gnade, die über deinem Leben ausgegossen ist. Jesus hat alles getan für dich. Selbst wenn du mal zwischendurch dummerweise wieder auf dem Misthaufen landest oder einen Zwischenstopp machst und dich vielleicht sogar wohlfühlst und denkst, da komme ich nochmal wieder hin. Aber aus der Gnade kannst und wirst du nicht fallen, weil es nicht dein oder mein Verdienst, nicht unser Tun ist, sondern Gottes Entschluss. Die letzten Worte Jesu am Kreuz, sie gelten nach wie vor. Es ist vollbracht. Das lernen wir heute. Gestern hatten wir zwei Begriffe, einen griechischen, einen hebräischen, heute noch einen griechischen obendrauf. Tetelestai, es ist zum Abschluss, zum Ziel, zur Vollendung gekommen. Es ist vollbracht, die Gnade gilt. Sie gilt, sie gilt, sie gilt, sie gilt. Lass dir von niemandem, auch nicht von eigenen Zweifeln einreden, dass das nicht so wäre. Und weil das gilt, ist deine Identität geklärt, wenn du mit Jesus lebst. Und dann hast du, hab ich auch, weiß ich auch, was wir zu tun haben. Jesus sagt, handelt, bis ich wiederkomme. Mitten im Gleichnis dieser anvertrauten Pfunde steht dieser Satz in Lukas 19. Jesus, der mit dieser Geschichte auf sein Wiederkommen hinweist, sagt nicht, diskutiert, bis ich wiederkomme. Er sagt nicht, lamentiert, bis ich wiederkomme oder resigniert, bis ich wiederkomme. Er sagt, handelt. Handelt, bis ich wiederkomme. Nochmal einen griechischen Begriff. Aber ich glaube, der erklärt sich fast wie von selbst. Dort steht nämlich für das Wort handelt pragmatoisaste. Vielleicht klingt etwas an bei dir. Pragmatoisaste. Also heißt so viel wie ganz pragmatisch gedacht. Handelt, bis ich wiederkomme. Tu einfach und pragmatisch das, was Gott dir heute vor die Füße legt. Deine Identität ist geklärt, verankert in Jesus, in seiner Auferstehung, in seiner Gnade. Und jetzt handelt pragmatoisaste, bis ich wiederkomme. Tu das, was Gott dir vor die Füße legt. Und dann fand ich interessant in der Vorbereitung, und damit komme ich auf die Zielgerade, in der Vorbereitung auf diese Predigt, dass ich mich für das Thema und den Text entschieden hatte, schlage ich das Losungsbüchlein, vielleicht mancher von euch kennt das, auf. Und du hast uns vorhin diesen Vers zugesprochen. Das ist der Losungsvers für den heutigen Tag. Und der war genau der Zentralvers jetzt am Ende der Predigt, nämlich in Epheser 2, Vers 10. Wie gesagt, ihr könnt es nachschlagen, ist sozusagen wie so ein Türöffner auch für die neue Woche. Da schreibt der Apostel Paulus, wir sind sein Werk, Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus. Wozu? Zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wir haben in unserer Gemeinde einen Kindernachmittag, Jesus-Party, und dann gibt es tolle Mitarbeiter, die bereiten Spielstationen und Bastelstationen für die Kinder vor. Und dann kommen andere Leute aus der Gemeinde, die werden kurz eingewiesen und dann dürfen sie das umsetzen. So stelle ich mir das vor. Gott hat die Werke vorbereitet Und jetzt ist es an dir und an mir, diese Werke in Empfang zu nehmen. Und etwa seit einem Dreivierteljahr, und damit schließe ich auch mit einem persönlichen Beispiel, so das Ende meiner stillen Zeit, da bete ich diesen Vers laut. Ich sage zu Gott, Herr, und das wünsche ich mir heute so, dass ich nicht mein Ding mache, sondern dein Ding. Das sind Werke für diesen Tag vorbereitet. Und ich will nicht dran vorbeigehen. Und ich weiß, ich bin oft in meinem Leben daran vorbeigegangen, weil ich nicht darauf geachtet habe, weil es mich nicht interessiert hat. Aber ich merke, mein Glaube bekommt eine ganz andere Dimension und mein Leben, es fühlt sich an, als würden sich die Prioritäten schneller klären. Wir sind geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat. Probiert es mal aus. Heute, so die zweite Tageshälfte des Sonntags, Herr. Hey, ich will in diese guten Werke hinein leben, die du vorbereitet hast. Weil was kann mir Besseres passieren, als wenn ich immer das Ding vorbereiten muss, ist doch viel mühsamer, als die in Empfang zu nehmen, die du vorbereitet hast. Vielleicht sind es andere Werke, als die, die wir meinen. Ich dachte so, während der krassesten Phase der Corona-Krise, vielleicht ist es gar nicht so sehr die perfekte Bühnenshow am Sonntagmorgen, die uns als Gemeinde auszeichnet, sondern vielleicht die persönliche im Alltag, die persönliche Verfügbarkeit für Gott und sein Reich. Mittendrin im Alltag, die Werke von dir, nicht nur Sonntagmorgen, boah, voll tanken, so Glaubenstank, sondern, Herr, da passiert auch die Woche über etwas. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und ich verspreche dir, es gibt Menschen um dich herum, die sehnen sich danach, dass du die guten Werke zu ihnen bringst, die Gott für dich und dein Leben vorbereitet hat. Wir gehen in eine Zeit und Welt hinein, das erlebe ich im Coaching immer mehr, die Frage der Menschen, okay, und was gibt wirklich Hoffnung und Zukunft? Und wir haben die Antwort, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also, deine und meine Identität ist geklärt. In Christus bist du Königskind, Gottes geliebtes Kind. Ich stelle es nachher rüber auf den Abendmahlstisch. Und wenn wir das sind, die Identität geklärt ist, zu guten Werken unterwegs, dann, ja, zu guten Werken, Moment. Ich liebe Veranschaulichung und ich möchte euch gern mit Toffifees beschenken. Jetzt glaube ich, geht es im Moment noch nicht, dass man die durch die Reihen gibt und jeder pult sich so eins raus, aber der Zeitpunkt wird kommen, die sind noch bis 1.2.22 haltbar, geht noch eine Weile. Und zwar im Hebräischen, und nehmt das vielleicht mit zu dieser Bogen, gute Werke. Wow, Gott, du hast gute Werke vorbereitet. Im Hebräischen heißt gut, tof. Schreibt sich etwas anders, T-O-V, tof. Und das soll euch daran erinnern, wenn ihr die vielleicht in ein paar Monaten, wer dann moderiert am Morgen, verteilt die Toffifees, lest den Vers nochmal dazu, Toff. Oder wenn ihr einkaufen geht, Toff, die guten Werke. Wow, Herr, doch darin möchte ich heute leben und wandeln und damit Reich Gottes bauen für dich und zu deiner Ehre. Und vielleicht kann uns dazu das Abschlusslied das noch ein Stück tiefer ins Herz hineinfallen lassen. Du bist ein Königskind. Amen.